Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Ja, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar, ich habe wie viele von euch bestimmt auch über Weihnachten Don't Look Up gesehen. Den Film, der mich sehr überrascht hat, aber auch beschäftigt hat. Und wollte ein bisschen drüber quatschen und dachte mir, so, wen kennst du? Wer hat denn so Ahnung von Filmen? Und bin dann, man kann ja fast sagen, du bist mein Nachbar. Wir wohnen ja nicht weit voneinander entfernt. Hab Uwe Boll gefragt, ob er nochmal kommt, was ja bei mir eher selten ist. Also, dass jemand zweimal kommt, gibt's ab und zu, Leute, die ich mag. Aber jemand zweimal relativ nah hintereinander ist deine Premiere. Uwe, ich grüße dich. Danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
Ja, hallo, hallo. Wir sind ja im Loch. Der Kai Blasberg ist in Urlaub bei unserem Podcast. Von daher habe ich schon Entzugserscheinungen.
Genau.
Deshalb bin ich dann gerne zu dir wieder.
Genau, das habe ich ganz schamlos ausgenutzt. Ich habe die E-Mail geschrieben, ihr macht ja die Woche nichts, kommst du zu mir? Nein, aber ich freue mich wirklich. Ja gut, also die Frage, hast du den Film auch gesehen? Die kann ich mir selbst beantworten, da ich natürlich euren Podcast höre und ihr habt auch schon drüber gesprochen. Aber ich will heute mal so ein bisschen, wieder 1000 Themen. Also ich schätze mal, vielleicht kommst du irgendwann nochmal. Wir werden nicht alles, wir hatten es eben schon von Hunden. Klar, du hast den Film auch gesehen und ich habe auch schon im Podcast gehört, dass du den Film gut fandest. Jetzt, was ich mich frage, vielleicht bevor wir nochmal kurz auf den Film eingehen für die Leute, die ihn nicht kennen, der läuft auf Netflix und erklärst du vielleicht einfach mal, du bist der Profi von uns beiden. Ich bin ja nur ein Film-Nerd, ich bin ja nur Konsument.
Gut, es ist ein Film von Adam McKay, der vorher auch The Big Short gedreht hat mit Carell und Lucian und hat viel mit Will Ferrell auch so Komödien gedreht. Das ist eher ein Komödientyp, aber sehr satirisch eben auch. Und er, finde ich, mit Don't Look Up hat er eigentlich den Film des Jahres gedreht, muss man schon fast sagen. Weil umso länger man über den Film nachdenkt, umso eher kommt es einem nach dem Motto, wieso hat das nicht noch schon ein anderer vorher gemacht? Oder beziehungsweise, es ist perfekt, dass der eben einen Komet nimmt, der quasi nach 6 Monaten auf die Erde stürzen wird. Und Astronomen, also jetzt Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence sehen, den kommen. Und dann geht es ja darum, was würde denn dann ganz konkret passieren? Ne, du rufst die NASA an, du rufst die Regierung an, rufst du die Polizei an und sagst, da kommt ein Komet. Dann wirst du natürlich zuerst mal für bekloppt erklärt. Ja, und so kommt es ja ungefähr auch. Und dann wird es aber so zerrieben zwischen Meryl Streep als Präsidentin, die eben so spielt wie als weibliche Donald Trump. Ja, und es ist dann wirklich, sagen wir mal, mehr als frustrierend mit anzusehen, wie die Erde dann quasi im Chaos versinkt und auch zerstört wird. Natürlich ist das ein Symbol für Climate Change, für die Welt, in der wir leben. Ja, es ist natürlich so, dass bei Klimaveränderung, Klimakatastrophe, es alles nicht wie ein Komet kommt. Aber ich finde das sensationell, dass ein Film gemacht wird, wo man einfach sagt, selbst wenn ein Komet kommen wird, werden wir komplett versagen. Also selbst wenn es so kristallklar ist, werden die dann auch irgendwie Pläne machen für nach dem Komet. Und das ist diese Idiotie, dass wir ein Problem vor uns haben, was so unser tägliches Leben für immer, das Leben auf der ganzen Erde komplett in eine Katastrophe zerstören wird, dass wir trotzdem es so behandeln wie Arbeitslosenunterstützung, Hartz IV oder sonst irgendwas. Also wie so ein politisches Thema, mit dem man sich ab und zu mal beschäftigen kann.
Das finde ich im Übrigen auch das Geniale, diese Zeit, die er gewählt hat, ne? Diese 6 Monate, 2 Wochen, 24, was weiß ich, die ist ja zum einen sehr konkret, aber dann auch nicht jetzt so 6 Jahre oder 60 Jahre in der Zukunft, aber auch jetzt nicht so in 6 Stunden, ja, also man denkt ja erst, oh, schon wieder so ein Kometfilm und Armageddon und den ganzen Kram, also mir ging's wie du, ich habe dann auch lange drüber nachgedacht und da erschließt sich auf einmal so eine Symbolkraft, also ich finde eine geile Szene ist, wenn die Jennifer Lawrence sagt, wann sie ihre Schwiegereltern kennenlernt. Sie sagt so, ja, so in 7 Monaten. Ja. Und ihr Freund sagt, das ist ungewöhnlich konkret. Ne? Der weiß es ja in dem Moment. Ne? Das sind so viele Feinheiten. Ja, wie du schon sagst, wo ich so denke, und das war auch mein Ansatz, warum ich dich angefragt habe, so ein geiler Film, warum ist da noch nicht früher jemand draufgekommen? Also was ich jetzt noch nicht gefunden habe, ist, ob der Anstoß Corona war oder oft liegen ja Drehbücher jahrelang irgendwo rum. Also hört man ja immer wieder, oh, ein Drehbuch zu dem Film, das lag 12 Jahre, wurde jetzt verfilmt, ist genial. Das weiß ich jetzt in dem Fall nicht. Und viele beziehen es ja so ein bisschen auf Corona, aber es ist ja, wie du sagst, es geht ja vor allem, Leonardo DiCaprio ist ja auch sehr engagiert, was Thema Klima und so angeht. Es geht ja primär wirklich um Climate Change, wobei man kann ja letztendlich alles nehmen. Wir versagen ja bei allem. Ja. Letztendlich. Also, ja. Ne, das ist ja wurscht. Aber ich weiß ja, weißt du das zufällig, ob das Drehbuch, wie alt das ist? Oder ich meine, es dauert ja auch, bis sowas geschrieben ist. Das ist ja jetzt von heute auf morgen.
Climate Change ist ja jetzt auch schon seit 30 Jahren da als Thema.
Ja.
Ne, und ich glaube einfach, so wie ich so Adam McKay beobachte, ist das sicherlich nicht vorige Woche Dienstag geschrieben worden, sondern sicherlich vor 3, 4, 5 Jahren. Ne, und hat dann relativ lange gebraucht, um irgendwie an die Ziellinie zu kommen. Der hat natürlich das Glück gab, dass er diese ganzen Stars bekommen hat. Und das macht es natürlich für Netflix dann auch einen Gewinnerfilm. Also wenn du den Film drehst mit B-Besetzung, nimmt keiner Notiz davon. Ja, und ich finde es eben deshalb gut, weil es kommt ja zum Beispiel noch von Roland Emmerich, kommt noch Moonfall. Und das ist natürlich wieder so eine Spezialeffekt-Scheiße wie Independence Day oder Armageddon. Das sind ja alles diese ganzen anderen Filme, die zu diesen Thematiken gedreht worden sind, wo Planeten kommen oder sonst irgendwas oder Außerirdische über die Erde herfallen. Ist natürlich immer derselbe Witz. Also dieses, die Amerikaner machen dann alles richtig. Die sozusagen machen die richtigen politischen Entscheidungen und gehen dagegen vor, gegen die außerirdischen Mächte oder gegen die Naturmächte und wie bei Armageddon, wo dann Bruce Willis eben jetzt einen Planeten da in zersprengt und selber stirbt und so.
Ich wollte sagen, sich selbst sogar noch opfern.
Genau, ne, für die Amerika. Ja. Ne, so. Das wird ja hier auch mit Ron Perlman gemacht, der aber dann eben doch sich ins Hemd scheißt und lieber doch überlegt.
Ja, stimmt. Im Übrigen auch eine exzellente Wahl, finde ich, für diese kleine Rolle, weil der ja auch schon ein bisschen, also ich bin ein großer Fan von dem, aber ich meine, er wird halt auch älter. Ne?
Ja,
und so eine gewisse Selbstironie dabei, auch bei so was seine Rollen angeht.
Ja. Ne? Ja, er war ja bei mir auch bei Schwerter des Königs dabei und der ist eben auch ein Typ, hat super Humor, der ist einfach lustig. Der hat ja auch so ein bisschen Humor in Schwerter des Königs gebracht. Und auch Hellboy zum Beispiel, da war ja auch immer so ein Augenzwinkern dabei. Ne? Also ist ein super Typ, der Ron Perlman. Aber es ist wirklich so, diese Menschenverachtung, die eben diese amerikanische, oder ich meine, es ist ja nicht nur in Amerika, aber wir konzentrieren uns auf Amerika in dem Sinne, dieser ganze Präsidentendings hat, weißt du, er ist dann, wo dann eben der Jonah Hill, der Sohn natürlich von der Meryl Streep, ist der Stabschef auch, ganz wie bei Trump, ne, wo alle Personen werden nur den engsten Bekannten übergeben. Oder auch diese Talkshows, Tyler Perry, Cate Blanchett, auch zwei Stars, die diese Talkshow-Hosts spielen. Ja, und das ist einfach die reine Oberflächenscheiße. Wer am meisten Klicks kriegt, hat gewonnen, auch wenn danach die Erde untergeht. Aber so wäre es ja auch. Ne? Ich fand auch genial diesen Zeichentrickfilm The Henderson vs. The Machine, der dieses Jahr bei Netflix lief. Das ist ein Zeichentrickfilm, aber den kannst du als Erwachsener genauso gucken wie als Kind. Und da ist auch so aus, also ein Handy übernimmt über AI die Kontrolle. Und will dann die Menschen alle einsperren und baut den, du hast dann so kleine Kapselchen, die fliegen durch die Gegend. Und dann die einfachste Art und Weise, alle reinzukriegen, ist das Internet abzuschalten. Das Handy schaltet quasi Internet komplett ab. Und nur wenn du in diese Kapsel einsteigst, geht das wieder an. Ne? Und dann geht die Erde, weißt du, so alle so in diese Kapsel rein. Und dann wird die Kapsel zugemacht, bist du gefangen für immer. Ne? So ist denen aber scheißegal. Und da sind wir schon, dass man irgendwie den Eindruck hat, wenn die Erde wirklich untergeht, dann werden 80% der Leute sich erst damit beschäftigen, wenn sie quasi aus ihren Wohnungen rausgeflutet werden.
Ja.
Ne? Also es wird dann einfach keiner reagiert. Und das haben wir ja wirklich seit Club of Rome, seit 40 Jahren, wird ja glasklar gesagt, das ist was kommt. Ja. Und dann, aber das dauert doch noch und dies und jenes und her oder hin. Und das ist einfach vollkommen hanebüchener Blödsinn. Wie dann einfach Sachen einfach auch, da sind wir in der EU auch stark, siehst ja jetzt diese Uminterpretierung, dass auf einmal Gas und Atomkraft ist schon wieder ökologisch. nach Osten.
Ja, das wird alles so schön geredet. Genau. So, ne?
Weißt du, ich
ja,
sag's ja. einfach, es war schon immer so, eigentlich ist Atomkraft jetzt doch nicht schlecht gewesen. Ne? Also so, du kannst machen, was du willst. Die ändern dann einfach den Narrativ, also die Begründung wird geändert und schon ist es alles Öko.
Ja, oder diese, wie heißt es, Mini-Atomkraftwerke oder sowas, die im Gespräch sind, ja. Also, da gehen wir gleich weiter. Was ich im Übrigen, was du gerade sagst, auch eine geile Szene, wo der Anchorman, also der neben Kate Blanchett, sagt, könnten wir das so hinkriegen, dass der Komet auf das Haus meiner Ex-Frau fällt? Und er dann so ganz trocken sagt, das ist völlig wurscht, weil wenn der Komet runterkommt, dann sind wir eh alle im Arsch. Genau. Und die zwei sich angucken und lachen und dann sie ihn kritisiert, du mit deiner Ex-Frau, also völlig das Thema wechseln. Ja. Und ich hätte aber jetzt, bevor wir gehen gleich weiter, nochmal so eine fachliche Frage. Jetzt ist es ja so, du hast mit wahnsinnig viel großen internationalen Stars gedreht. Also wo ich als Fan dich ja wahnsinnig beneide, ist Ray Liotta. Ich finde also einer, also ich kenne ihn ja nicht nur als Schauspieler, aber grandios. Der ist geboren, auch seine Gesichtsform und so. Also ich finde den großartig. Also einer von vielen. Jetzt hat man eine Idee für so einen Film und so weiter. Und der ist ja auch so ein bisschen Amerika-kritisch. Und damit kennst du dich ja nun mal aus. Wobei, das wollen wir jetzt auch nochmal sagen. Ich meine, Amerika nehmen wir als Beispiel. Wir könnten uns, wir kritisieren die EU, wir können China kritisieren, können alle kritisieren. Was ist denn die Kunst dann, weil du es eben so gesagt hast, so Stars dann für so ein Projekt zu gewinnen? Ist das Glück oder für uns als Laien, ohne uns jetzt so die Illusion des Films und des Kinos zu nehmen?
Also ich glaube, dass bei mir war das möglich bei diesen Filmen. Normalerweise brauchen ja Leute Schauspieler, um einen Film zu finanzieren. Ich hatte damals das eben auch das Glück, da gab es die Filmfonds in Deutschland. Du hattest Geld und dann konntest du die Stars einkaufen. Und wenn du bei diesen Agenturen aufläufst in Los Angeles, dann ist es einfach so, die freuen sich natürlich über konkrete Angebote und eben nicht, könnte sich Ray Liotta vorstellen, da mitzuspielen, wenn wir irgendwann die Finanzierung zustande haben und dann können wir ihm 300.000 für die Rolle geben, als Beispiel jetzt. Also das sind ja die Anfragen, die die pausenlos bekommen. Und wenn dann eine Anfrage kommt, wir bieten ihm 300.000, 400.000, 500.000, der Dreh fängt nächste Woche an oder in 3 Wochen an. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich so viele Stars bekommen habe. Weil ich sehr spät, aber dann konkrete Offers gemacht habe. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich will Ray Liotta für einen Film Ende nächsten Jahres und du willst ihn jetzt schon buchen oder so, ja, da sagen viele Agenten, ja gut, aber wer weiß, was noch kommt. Ne, vielleicht kriegen wir ein Angebot von Martin Scorsese, Goodfellas 2 zu drehen, da wird er dann deinen Scheißfilm nicht mehr machen wollen, Uwe. So, also da werden die Nein sagen, ja. Und das ist eigentlich so diese Krux, sozusagen, du hast nur eine Chance, bekannte Schauspieler zu kriegen, wenn du wirklich Cash hast und wirklich ganz konkrete Offerten machen kannst, mit ganz konkreten, ziemlich nahegelegenen Terminen, ja. Oder du musst irgendwie kommen und siehe Adam McKay, der braucht natürlich gar keine Agentur, ne, der ruft die an. Ne, also es gibt natürlich viele Filmemacher, ist ja nicht so, dass Martin Scorsese Robert De Niro nicht kennt und dem seine Handynummer nicht hat. Ne, wenn der The Irishman dreht, da war die Besetzung, der hat den Joe Pesci angerufen, Al Pacino, Robert De Niro, da war das Thema erledigt. Ne, also so, das ist natürlich der Vorteil, wenn man Hollywood-Star-Regisseur ist, der wirklich auf the Speed Dial ist, der braucht keine, da sagen die dann ihren Agenten, ich spiele jetzt bei The Irishman mit, ja, und die können gar nichts dagegen machen.
Ist natürlich für mich jetzt als Filmer so leicht desillusionierend, wobei, warum soll es da anders sein? Weil oft wird das ja so dargestellt, die lesen sich die Drehbücher durch und dann ist das so ein Mega-Prozess. Aber ja klar, ich meine letztendlich, die müssen Geld verdienen. Die haben einen Job als Schauspieler und brauchen Geld.
Die lesen sich natürlich auch die Drehbücher durch, ja. Und der Ray Liotta bei Schwerter des Königs zum Beispiel, da hat er eigentlich wirklich nicht viel Bock drauf gehabt. Also so ein Fantasy-Ding, ja. Ähnlich wie der Jason Statham. Aber die haben das angenommen, weil sie gedacht haben, A, mal was anderes und B, gutes Geld, längerer, größerer Dreh. Nehmen wir mal den Suddenly an, den ich gedreht habe mit Ray Liotta. Ich habe ja noch einen Film mit dem gemacht, ja. Da spielt er eben einen Polizist und da war der gut gelaunt, hatte Bock drauf, war für ihn quasi eine Rolle, die hat er komplett in sich drin, fertig. Ne? Und da war er ganz anders drauf als bei Schwerter des Königs, obwohl er bei Suddenly deutlich weniger Geld gekriegt hat, weil der Film deutlich kleiner war. Aber das sind dann so Sachen, das ist dann genau sozusagen right up the alley, ne, wo man dann sagt, das ist genau das, was der kann und wo er gerne mitspielt. So, und ich habe natürlich jetzt von etlichen Schauspielern auch die E-Mail-Adressen und die privaten Handynummern oder so. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch später, wenn man die dann doch wieder nochmal anruft oder haben will oder so, sagen sie bitte über die Agentur.
Also Rampage, einer meiner Lieblingsfilme von dir. Wie hast du Brandon Fletcher gecastet? Weil ich finde, den Typ, der ist so genial für diese Rolle. Also das ist so, auf der DVD ist auch so ein kleines Making-of drauf, wo der so ein bisschen O-Töne gibt und da steht er noch in seinem Kostüm und ist ja völlig privat und ich denke so, auf der einen Seite, oh, ich würde den gern mal drücken, der ist so cool, auf der anderen Seite hat der so eine Intensität, dass man so denkt, scheiße, ne, der geht gleich die Arme hoch und zückt die Knarren.
Ja, er spielt ja bei meinem Film Heart of America schon mit. Das war mein dritter Film in Nordamerika und da spielt er ja so einen Bruder und der Will Sanderson spielt seinen älteren Bruder, der auch so ein Bully ist, der so ein halbes Arschloch ist, ja, so und aggressiv gegen andere. Da habe ich mit dem schon gearbeitet und kannte den und dann in Alone in the Dark spielt er so einen Taxifahrer. Also ich habe den immer mal wieder gehabt für so kleinere Sachen, aber mir war immer klar, der hat in sich. Das ist wie Steffen Mennekes jetzt in Hanau die Hauptrolle, ist perfekt für den. Ja, und den hatte ich in Blubberella, in Auschwitz, in Blood Train 3, in Postel. Den habe ich auch in Stoic, also Siegburg und so. Den hatte ich immer so, jetzt nicht die Hauptrolle. Aber mir war auch klar, der hat in sich einen Film zu tragen. Und beim Fletcher genau dasselbe. Und eben bei Rampage finde ich auch, das ist die Rolle seines Lebens. Ja, er sieht dann natürlich alles ein bisschen anders. Also er hat das immer anders beurteilt wie ich. Nur, ich habe ihm auch gesagt, ich so, das ist eine Trilogie, meine ich. Mit Bill Williamson wirst du dein ganzes Leben lang assoziiert werden. Und das ist ein bedeutend wichtigerer, größerer Film, als dir jetzt bewusst ist. Weil dann eben auch eine Spiegelung unserer, des zynischen Lebens ist und der zynischen Politik, die uns umgibt und so weiter. Ja, aber ich finde auch, er hat voll drauf, der hat die Präsenz, obwohl er so klein ist, ne, aber der hat einfach die Präsenz und du merkst genau, der kann's. Dem willst du gerne so zugucken. Ne? Und ich weiß ja zum Beispiel noch bei Heart of America, da waren ja sehr viele so Teenager, so im Schulalter. Ne? Und da spielt ja auch die Elizabeth Moss ihre erste Rolle. Ne? Die Handmaid's Tale, West Wing, die spielt überall Hauptrolle, ist ein Star jetzt. Und du hast genau gemerkt, schon als Teenager, obwohl die so eine kleine Rolle hat, so eine, die so ungewollt schwanger wird, die Präsenz ist da. Ne? Du merkst das so, ob du Leuten gerne zuguckst beim Film, also ob die so eine Präsenz haben, das entscheidet sich aber oft erst wirklich, wenn du es drehst und guckst dann, ne? Also im Schneiderraum. Und ich finde, die haben das einfach. Ja, das ist schon ganz gut. Aber wie gesagt, ich fand auch, Brandon Fletcher in Rampage ist phänomenal. Ne?
Genau, jetzt lass uns mal, jetzt gehe ich mal zurück zum Thema ins Eingemachte. Jetzt zum Beispiel auf Netflix gibt's viele, also viele ist schon wieder übertrieben, es gibt wenige, aber gute Dokus wie Cowspiracy, Seaspiracy, Fox Over Knife, Game Changer, What the Hells. Das sind aber alles Dokus, wo man so den Eindruck hat, die sind so, dass so, keine Ahnung, so ein Streamer wie Netflix oder so sagt, ja, die sind ja gut und die beschäftigen sich auch mit Climate Change oder Ernährung und so weiter. Die lassen wir so mitlaufen, weil so, das braucht man ja auch. Was ich mich halt irgendwie immer frage oder was du jetzt uns mit Sicherheit beantworten kannst, jetzt haben wir ja in Deutschland viele oder Filmförderfonds und so Geschichten. Und ich weiß, da treffe ich bei dir jetzt natürlich einen Nerv. Also ich frage das jetzt schon mit Absicht. Wenn man jetzt so einen Film wie Don't Look Up sieht und geht jetzt, das ist jetzt sehr ernüchternd, das weiß ich, mal in den europäischen oder in den deutschen Film. Also ich stelle jetzt die Behauptung auf, dass es bei uns, also mit Fördermitteln, nahezu unmöglich wäre, sowas zu machen.
Also zuallererst mal, der deutsche Film liegt generell immer unter 10 Millionen. Also wenn du jetzt mal einen typischen deutschen Film nimmst, da hast du ja Schweiger, Komödien, Schweighöfe und so weiter, bist du immer bei 4-5 Millionen ungefähr. Und dann hast du so Arthouse-Filme, die sind so bei 2-4 Millionen. Wenn so Fatih Akin wieder was dreht, so 5 Millionen, 4-5 Millionen und so. Weil das sind die Summen, die du in Deutschland zustande kriegst durch Förderung und Fernsehgelder. Ja, da haut dann die ARD 2 Millionen rein oder sonst irgendeiner und dann nochmal 3 Millionen, 2,5, 3 Millionen Förderung, vielleicht noch 1 Million Rückstellung, vielleicht noch eine Verleihgarantie von Warner Brothers oder so, die Filme ins Kino bringen. Aber dann bist du in Deutschland am Limit. Dann hast du natürlich ab und zu diese Fernsehgroßereignisse, Babylon Berlin oder sowas, ja, die dann deutlich teurer sind, wo dann aber eben viele andere Geld rein tun. Babylon Berlin ist die ARD plus Sky plus Netflix plus Förderung. Also du hast da drei verschiedene Player, die sich zusammengetan haben, um dann auf einmal in so 20, 30 Millionen Euro Budgets reinzukommen für 8 Folgen oder so. Ja? Oder das Boot neu verfilmt und all so ein Zeug. Das sind meistens ja Fernsehserien, die dann ein bisschen mehr Geld auf einmal kriegen und die werden auch gefördert. So, aber jetzt das für einen Einzelfilm, so wie in Amerika üblich, 50 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen, passiert einfach nicht, weil die wissen in Deutschland, das Geld wird ja nie wieder reinzuholen sein. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand im Ausland diese Filme wirklich kauft oder so. Ja, also wenn hier irgendwelche jetzt deutschen Filme gedreht werden, normalerweise bleiben die eben im deutschen Bereich. Ja? Ich bin ja daran, ein Buch zu schreiben für die Süddeutsche Verlagsgesellschaft und zwar generell über Politik. Und also Film kommt natürlich auch vor und so weiter, aber dafür habe ich jetzt sehr viel auch so Research nochmal gemacht. Und du kannst wirklich sagen, dass 90% der in Deutschland geförderten Filme der letzten 40, 50 Jahre vollkommen in der Versenkung verschwunden. Also kontinuierlich, also die überhaupt niemand sich angeguckt hat. Die laufen dann nachts um 4 oder um 1 auf dem dritten Programm, weil das Fernsehen hat da Geld drin, irgendwo müssen sie dann zeigen. Aber zu guter Letzt ist diese Idee, du schreibst einen Antrag und irgendwelche 8 Kirchen-, Gewerkschafts-, Fernseh- und Politikvertreter entscheiden, was gedreht wird in Deutschland, funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und diese Filme wie so von Til Schweiger oder Schweighöfer oder Elias Mbarek und so, die kriegen ja nicht das Geld, weil diese Jury-Typen das gut finden, sondern aus Druck. Also die wissen, wenn wir das nicht fördern, fördern wir die einzigen Filme, die irgendwie Geld verdienen im Kino in Deutschland, fördern wir nicht. Das ist ein Trauerspiel. Und es ist auch, weil eben sehr viele Positionen damit verbunden sind, sehe ich da auch nicht, dass sich da was ändert. Es sei denn, politische Parteien würden irgendwann mal sagen, da müssten wir einfach mal mit dem eisernen Besen durchkehren und ein anderes System installieren. Ne? Warum sollen einzeln ein paar Leute entscheiden mit ihrem persönlichen Geschmack, was in Deutschland gedreht wird und was nicht? Also was ist das? Was soll das? Weil du könntest ja auch mit einem Losverfahren Geld vergeben. Du könntest auch, wie in Kanada, wo du eben automatisch Förderung kriegst, wenn du Geld ausgibst, dass du eben 30% der Arbeitskosten dann über die Steuererstattung wieder bekommst.
Wollte ich gerade sagen, ich finde, also das fand ich eigentlich immer ganz spannend, weil du könntest das ja, du musst ja gar keinen Topf an sich machen, sondern du könntest ja einfach sagen, wer viel investiert, kann viel über die Steuer wieder zurückbekommen und wer eben weniger investiert, halt vor allem gerade junge, neue Filmemacher, die bekommen zwar weniger, aber sie bekommen ja was, ne? Ja, du hast die Frage schon beantwortet. Ich frage mich halt immer, weißt du, dann kommt der 10. Schweighöfer-Film, der 20. Schweiger-Film und am Anfang steht dann immer gefördert durch Medienfonds, tralala, ein Medienboard das, ein Medienboard das. Und ich denke mir dann halt immer, warum kriegen die Kohle? Und wenn jemand einen Film über Ernährung, Klima oder rechts oder sonst was brisante Themen macht, also da sind wir nämlich jetzt beim Beispiel, wie du mit Hanau. Ja, also nicht nur, dass der nichts bekommt, dann wird er quasi auch noch vorverurteilt jetzt in deinem Fall, ohne dass jemand eine Sekunde von diesem Film gesehen hat. Und das Geilste fand ich, das war, wo habe ich denn das gelesen, bei dir oder so, jemand, der dich kritisiert hat, der nicht mal einen Film von dir gesehen hat.
Ja, das hast du viel so bei YouTube-Kommentaren oder Facebook-Kommentaren, dass dann die Leute sagen, nein, nicht, also das würde ich mir gar nicht antun. Und dann sagst du, ja gut, ich habe 33 Filme gedreht, also ganz verschiedene Genres, also von deutschen bis internationale Filme, von großen, teuren Filmen bis kleine Filme. Also dazu sagen, das tue ich mir nicht an, sondern ich glaube einfach, 3 Notes bei YouTube, der Boll ist doch der schlechteste Regisseur, das glaube ich jetzt einfach und hau mich voll mit in die Diskussion rein, ohne eigenes Wissen zu haben. Und das ist ja so dieses Verachtenswerte, ja, wo man dann einfach sagt, würdet ihr das auch bei Wim Wenders tun? Würdet ihr das auch bei Steven Spielberg tun? Also, dass ihr allen Ernstes irgendwo mitredet, ohne irgendeine Sachkenntnis zu haben von der Materie. Und das war ja natürlich bei Hanau, wurde es ja nochmal par excellence, das ist ja quasi ein Paradebeispiel, für so eine Vorverurteilung. Plus dann, wie in Deutschland so üblich, alle machen voraus einen Gehorsam. Keiner kauft den Film. Alle sagen, der Film ist zwar gut, aber kaufen wollen wir doch nicht, weil EU. Ja, so. Und dieses, weil sie nämlich keine Lust haben, dass dann auf einmal ein Twitter-Storm entsteht gegen sie. Die ARD zeigt Hanau. Wie kann man nur gegen die Angehörigen? Verstehst
du? Ja, aber das ist doch eigentlich, das ist doch traurig. Ja, also ich meine, jetzt bei Corona oder Klimachange, da reden wir ja von Sachen, die uns wirklich betreffen. Jetzt reden wir ja bei Hanau im Speziellen von einem fiktiven Werk, erstmal isoliert als Film, aber beruht ja auf einem wahren Problem, was elementar in unserer Gesellschaft steht, auch bei uns in Deutschland ja vor allem, also betrifft die ganze Welt, aber jetzt nur eben bei uns ja auch sehr präsent ist. Ich frage mich halt, ich kenne das ja von meiner Seite mit so veganen Themen. Ich erlebe ja, also jetzt nicht in der Masse wie du, aber ich erlebe da ja natürlich auch immer wieder diese Diskussionen, Vorurteile, den ganzen Kram. Aber ich verstehe einfach nicht, wo wir gesellschaftlich angelandet sind. Würdest du jetzt einen Film machen, wo einfach nur geballert wird oder so? Also das ist ja, da geht es ja schon mal los, jetzt Filme wie Assault on Wall Street oder Rampage oder auch Postal. Man muss sich ja mit denen mal auseinandersetzen. Also die haben ja viel Kritik und so weiter. Aber gut, die sind Amerika und so weiter. Jetzt haben wir in Hanau den Fall, das sind völlig Verblendeter, und ich durfte ja bei dir schon den längeren Trailer sehen und habe ja schon gesagt, scheiße, ich hab Gänsehaut. Das ist ein völlig verblendeter Typ, inmitten unter uns, sich so dermaßen radikalisiert, dass der rumläuft und 9 Leute killt. Ne? Das, ich meine, das hätten auch siehe Breivik, ich meine, der hat 90 erledigt, das ist noch schlimmer, aber ob es jetzt 9 oder 90 oder 900 sind, das ist ja der Grund, warum so jemand das gemacht hat. Damit müssen wir uns doch befassen. Und wenn in keiner, also wenn es nicht die Möglichkeit gibt, so eine Debatte überhaupt mal auszuhalten, dann sind wir eigentlich wieder bei Don't Look Up und sagen, ja gut, dann setzen wir uns jetzt hin und warten halt, bis die Bombe irgendwann völlig einschlägt. Das, ich verstehe das einfach.
Und das ist ja auch die Sache, du hast ja auch dadurch, dass du ja Paul Blasberg hörst, wir haben ja schon oft auch über Deutschland im Winter als mein größeres Projekt gesprochen, wo ich eben auf so eine Zukunftsreise gehe, wo man dann einfach sagt, die AfD regiert sozusagen. Ja? Also so als ähnlich wie Don't Look Up im politischen Bereich, nach dem Motto, was sind denn die anderen Folgen durch eine Klimaveränderung? Das ist ja auch so eine Sache, was die Leute vollkommen unterschätzen. Wir haben es in Amerika schon gesehen. Amerika ist so knapp davor, faschistisch zu werden. Ich meine, wir müssen mal hier realistisch sein, wo der Hammer hier mittlerweile hängt. Ja? Wenn der Trump die nächste Wahl gewinnt, wird die Demokratie abgeschafft. Die werden da alles tun, und die Republikaner sind sich ja immer bedeutend einiger als die Demokraten. Ja? Die bleiben da Schulter an Schulter. Die werden einfach sagen, das hat sich jetzt als nicht erfolgreich ausgestellt, jetzt wird das hier so wie Putin gemacht. Ja? So. Und dieser Weg zum Faschismus geht viel schneller, als wir wollen. Und wir haben es in etlichen europäischen Ländern schon. Ja? Also ist die Türkei eine Demokratie? Ist Polen und Ungarn noch eine Demokratie? Sind aber trotzdem alle NATO-Mitglieder. Muss man sich auch mal überlegen, dass die...
Ne, denkst du, die Le Pen in Frankreich? Also
genau, richtig. Die regiert ja noch nicht. Ne? Aber wir haben schon NATO-Mitglieder, die sind eigentlich Diktaturen. So, und wir bedrohen dann immer den Putin und so weiter. Dabei sind wir mittlerweile so auf diesem Trichter. Und ich finde einfach so, dass man für sowas in Deutschland dann überhaupt keine Support kriegt. Ja, also dass man dann irgendwie sagt, also, ihr sitzt bei Anne Will und Maischberger jeden Abend über diese Themen. Und dann macht man, wenn man als Einziger mal einen Spielfilm machen, genau über diese Themen, die am allerwichtigsten sind, zu zeigen. Und das geht nicht, obwohl 3 Milliarden im Jahr in Fernsehspiele und Filme gepumpt werden in Deutschland von zig Sendern. Also da muss man sicher sagen, ja gut, da ist dann natürlich auch ein bisschen Strategie dabei. Ne? Also Strategie, die Leute rauszuhalten wie mich. Strategie, die Leute nicht mal auch mal anzuhören, die andere Art der Meinung und so weiter. Und es ist wirklich auch so, dass für mich ist glasklar und jetzt nach 1,5 Jahren Deutschland wieder absolut ersichtlich, dass in Deutschland in diesen 8, 9 Jahren, die ich quasi mehr in Kanada war, nicht viel geändert hat. Und dass viele Situationen, politische Situationen auch durch Klimaveränderungen und so weiter immer schlimmer werden, wie das Migrantenproblem. Das wird ja nicht verkleinert, in Afrika überschwemmt wird oder verdürrt, ja, sondern das wird ja vergrößert. Und wenn man da jetzt nicht sozusagen das nicht erkennt, dass es eine politische Medaille gibt der Klimaveränderung, und gleichzeitig eben auch eine direkte wie Ahrtal und so weiter, also von einem Katastrophenszenario zum nächsten, das ist verheerend. Und alle reden immer, sowohl der Biden als auch, was weiß ich, Baerbock und Habeck und auch Scholz, alle reden. Und die Merkel hat ja auch geredet. Aber es ist natürlich, guck mal, wie der Özdemir mir jetzt angegriffen wurde, weil er gesagt hat, das Fleisch muss teurer werden. Weißt du, eine Selbstverständlichkeit.
Da habe ich übrigens eine Wette verloren. Das fand ja noch im letzten Jahr statt. Und ich habe gewettet, seinen ersten Shitstorm in dem Bereich bekommt er frühestens Anfang diesen Jahres.
Das ging schnell.
Das ging sehr schnell, ja.
Ja, aber eigentlich müsstest du doch da, anstatt eben dann die Bild-Zeitung, das Schwein will die Hertha-Wurst teurer machen, so ungefähr, ja, verstehst du? Da müsste die gesamte Presse eins zu eins sagen, der Özdemir hat nur eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen. Ja, wir können doch nicht sagen, wir wollen, was weiß ich, den Amazonas erhalten, aber bestellen immer mehr billigeres Rindfleisch aus Lateinamerika. Wir sind doch die, die den Urwald abhacken. Natürlich machen das die Brasilianer selber, aber wenn dann Importstopp von Rindfleisch aus Brasilien käme, wäre da Ende. Ja, so, also da passiert da gar nichts mehr. Das sind ja alles nur die Folgen von mehr Konsum und mehr Ausgeben. Und für mich ist es ja so, du hast ja auch kein Anrecht auf einen Lamborghini, nur weil du den Führerschein hast. Ja, so. Und Tierwohl ist wichtiger als jeder muss jetzt weiter Wurst fressen. So, das heißt, wenn du jetzt eben klare Tieraufzuchtsrichtlinien erlässt, dann wird natürlich Fleisch teurer, aber weil es alle machen müssen, wird es auch dann wieder etwas preiswerter werden am Schluss. Warum wird denn so in diesem High-Price-Segment, warum ist das so teuer? Weil es eben noch, die sagen sich, die Reichen kaufen unser Zeug, die anderen kaufen ja nach wie vor Tönnies Billigfleisch. Ne? So, wenn das weg ist, wenn Tönnies Billigfleisch weg ist, weil es verboten wurde und die ganzen Hertha-Wurst und Wiesenhof und so was quasi entweder komplett ihre Betriebe ändern oder verboten werden, dann wirst du sehen, wie sie natürlich ihre Betriebe ändern werden. Das Tierwohl wird steigen und dann wird Fleisch teurer, aber nicht zu teuer. Der Özdemir hat 100% richtig gesagt. Und wenn wir jetzt anfangen, die nächsten 4 Jahre, jeden Vorstoß von Habeck oder Özdemir mal die Welt zu retten, von der wir immer reden, wenn das jedes Mal so einen Shitstorm gibt, werden wir nach diesen 4 Jahren, da habe ich Angst vor, wieder nichts fürs Klima getan.
Ne? Geht mir genauso. Vor allem, er ja auch gesagt hat, dass Lebensmittel generell auch zu billig sind. Klar, er hat also das Fleisch wurde dann so als Beispiel genommen. Ich meine, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, okay, ich kann mich jetzt seit 8 Jahren ausnehmen, aber das sage ich ja immer wieder. Ich wurde vegan, Punkt, fast auf den Tag, wie ich 40 wurde. Das heißt, wenn ich jetzt mal angenommen, ich schaffe die 80, habe ich mein halbes Leben sehr wahrscheinlich vegan verbracht, mein halbes Leben eben nicht. Also ich nehme mich da ja nie aus. Wir fressen ja schon mal grundsätzlich viel zu viel. Also geht ja schon mal mit der Menge los.
Und was weggeschmissen wie beim, wird auch viel, wird weggeschmissen. Ja. Teller werden nicht
mehr. Und dann viel weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob du die Zahl kennst, aber weißt du, wie viel Prozent bei einer großen deutschen Lebensmittelkette, die kein Discounter ist, ich darf den Namen nochmal sagen, da wurde ich abgemahnt, bei der Frischfleischtheke, wie viel jeden Abend, wie viel Prozent da weggeworfen werden? Mal eine Schätzung oder mal?
20%.
Also es sind im Schnitt 35% sogar. Aber du bist schon was gut.
Warum wird das denn nicht dann an Tierheime gegeben oder irgendwie, also wo Hunde...
An die Tafel, ja, wegen Lebensmittelgesetz. Die dürfen ja kein unverpacktes Fleisch an die Tafel spenden. Deswegen wird ja an die Tafeln nur abgepacktes Fleisch und Gemüse und Trockenware gespendet, weil sie es nicht dürfen. Und wenn du Containern, dann wirst du wieder angeklagt, ja. Das ist im Übrigen wie beim Stromverbrauch. Also diese Energiewende, ich meine, ich bin ja Elektromeister, wo ich immer auch zu den Leuten sage, ja, Strom ist so teuer, wo ich so sage, hey, dann schalt doch mal deinen Trockner ab oder schalt mal das Licht aus. Das hast du irgendwann auch mal erzählt, ne? Als Familienvater, du rennst immer rum und machst überall die Lichter aus, so der Klassiker. Ja, oder nimm mal die Waschmaschine vom Strom, wenn du nicht wäschst. Das kann je nach Modell bis zu 80 Euro im Jahr ausmachen. Ja? Aber nein, da brauchen wir noch eine Alexa und noch ein Ding und noch ein LED und noch eine Zahnbürste mit Bluetooth und so Geschichten. Also das ist ja auch wie beim Fleischkonsum. Wir haben mittlerweile auf alles Grundrechte. Also wir haben Grundrecht auf billiges Fleisch und Grundrecht auf Strom und beuten damit die ganze Welt aus. Und wenn dann die ausgebeuteten Länder zu uns wollen, dann heißt, oh ne, jetzt brauchen wir Frontex und
alle erschießen, ja, bevor sie auf die Boote
stehen. Ja, und im Übrigen noch ein Problem, ich weiß nicht, ob du das kennst von Timo Werner, der hat geschrieben, ich bin wieder da, ne, wo Hitler da aufersteht, und er hat die Hungrigen und die Satten, ich weiß gerade nicht richtig, wie es heißt, also quasi Don't Look Up mit einem Migrantenstrom, der so von so einer Reality-Tussi begleitet wird. Und da soll es eine Verfilmung geben oder ich irgendwas gesehen. Und das ist übrigens das nächste Problem, so bei uns oder auch generell im Kino, dass immer alles mit einem Happy End enden muss. Dass Bruce Willis den Kometen doch noch in die Luft sprengt und sich selbst opfert. Aber so ist es halt. Ne? Das finde ich halt zum Beispiel bei Don't Look Up gut. A, was du eben gesagt hast, ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass der im Prinzip komplett oder nahezu ohne Special Effects auskommt. Also es ist ja mehr ein Kammerspiel wie mit Christoph Waltz und Will Ferrell, Kate Blanchett, die vier.
Wo sie alle in einer Wohnung reden.
Wo sie alle in einer Wohnung sind.
Ja, des Teufels oder scheißegal, was ihr sagt.
Ja. Ah, Gottesgemetzel.
Ja, genau, Gottesgemetzel.
Genau. Weißt du, ich denke mir dann halt, wenn du über rechtsradikale Spinner, also Spinner ist ja eigentlich für so Leute noch viel zu milder, Verrückte, einen Film machst und dich damit auseinandersetzen willst, dann kannst du Stand jetzt nicht mit einem Happy End, klar, du könntest ja jetzt den Film so machen, sag ich mal, als Trilogie, dass das passiert und in 10 Jahren ist heile Welt. Aber genau das ist ja das Problem, auch mit den Talkshows, da wird viel geredet, gebe ich dir vollkommen recht, und am Ende müssen sich irgendwie immer alle vertragen. Das ist so auch mit hart, aber fair, weißt du, das ist mittlerweile so weich gespült, wo ich so denke, nein, Sinn der Sendung soll nicht sein, dass wir danach mit Mistgabeln und Feuer, also dass nicht sowas passiert wie da, dass wir mit der Fackel vor die Politikerbuden rennen, um Gottes Himmels Willen, aber dass wir uns zumindest damit auseinandersetzen auf einer Ebene, die eben halbwegs zivilisiert ist.
Ja, und das ist ja auch das Gute, wenn dann Leonardo DiCaprio da vollkommen ausflippt hinterher in der Talkshow und da diesen Brüllanfall kriegt.
Ja.
Weil der dann
ja,
einfach,
ja, genau.
Der weiße Bruder dann einfach
so nach, ging's mir gerade.
Genau, es ist nur noch ein Monat hin, 5 Monate sind vorbei und jetzt platzt ihm einfach endgültig der Kragen, was das für vollkommene Vollidioten sind. Wie kann man nur so falsch reagieren? Ja, wie kann man dann auch noch diesem Elon Musk, Jeff Bezos, Asperger-Syndrom-Spacki quasi dann auch noch glauben, na gut, den Komet brauchen wir auf einmal.
Boah, das ist auch so geil. Also,
aber geil.
Wir spoilern ohne Ende, aber den Film, da habe ich überhaupt keine Bedenken, weil den Film, den kannst du auch komplett gespoilert sehen. Ich habe mittlerweile, glaube ich, jetzt 3-mal gesehen.
Weil es einfach geil ist, geil gemacht, weil es einfach genauso ja ist. Warum? Warum ist denn der Musk und der Bezos drauf und dran, Planeten zu erforschen, um da Leben hin zu? Das ist doch genau dieser Grund. Das ist ja nicht so, dass Jeff Bezos und Elon Musk machen irgendwas einfach nur, weil sie mal ins All fliegen wollen. Da wäre das Thema ja schon längst erledigt, sondern die haben eine komplette Hunderte von Milliarden Strategie dahinter, wie wir es überleben. Also wir nicht, sondern nur die Reichen, die sich dann Plätze kaufen können in diesen Raumschiffen, damit sie auf dem Mars 2 Jahre leben, dann erholt sich die Erde wieder, hier sind quasi alle tot, ja, so, und dann können sie wieder zurückfliegen und so. Das sind ganz konkrete Überlegungen, die die machen. Die haben diese ganze Mars-Planet-Scheiße, die da läuft von Bezos und Musk, ist ein unweigerliches Zeichen, dass die Elite der Welt hat diese Welt schon aufgegeben. Wir schaffen das nicht, die Klimakatastrophe zu verhindern. Und die wissen auch, dass man am Schluss, weißt, wenn wir immer sagen, wer will denn auf dem Mars leben, dann muss er schon alle nicht mehr eine Tasse im Schrank haben. Ja, so, klar. Aber wenn du hier 100%ig tot bist, willst du aber doch auf dem Mars leben. Ja, wie ja in Don't Look Up, wo sie dann einfach abfliegen, während die Erde pulverisiert wird. Ja, du bist hier und bist gefickt und du bist im Spaceship und bist erstmal weg. Ja, und dann kannst du ja gucken, was du dann wieder machst, kannst du dahinter wieder zurück auf die Erde fliegen. Aber du könntest natürlich nach so einem Kometeneinschlag, zum Beispiel würde ich jetzt mal denken, dass da, wenn sich die Flutwellen mal alle wieder gelegt hätten, dass du quasi schon nach einem Jahr wieder zurückkommen könntest. Weil, ich meine, was soll dann noch passieren? Da ist ja einmal alles überschwemmt und alles erschüttert. Du hast so Erdbeben, vielleicht Vulkane brechen aus, wo Vulkane sind. Aber danach wird sich das doch schon wieder beruhigen. Und du kannst es dann wieder ganz normal leben. Es würden im Übrigen auch einige, die eben, das sieht man ja auch so ein bisschen, die, was du ganz oben in den Anden wohnst oder im Himalaya, wirst du wahrscheinlich überleben, auch so einen Einschlag.
Ich wollte gerade sagen, da wundert es mich eh, dass ich nur gelesen habe, dass irgend so ein Immobilienheini, weißt du, so wie in 2012, der die Plätze auf diesen Schiffen verkauft, irgendwelche Grundstücke, also weißt du, jetzt kaufst du dir ein billiges Grundstück in Anden, das ist in 10 Jahren ist das ein Vermögen wert. So können wir deinen nächsten Film finanzieren.
Kommst du nicht wieder dahin? Das ist ja das Problem. Wenn dann so eine Scheiße passiert, wirst du es nicht mehr bis zu den Anden schaffen.
Aber das ist doch wieder typisch Mensch, weißt du? Du würdest dir da so eine 10 Millionen Villa mit Strom, Wasser und allem drum dran bauen und würdest dann da oben hocken, würdest dich wundern, warum es keinen Strom mehr gibt, weil eben, wenn unten das Kraftwerk überflutet ist und du jetzt nicht vielleicht gerade Solar hast, oben dann auch wieder am Arsch bist.
Das aber das war auch, ich habe mich zum Beispiel in Vancouver, Vancouver ist ja so, dass da, wo die Flüge reinkommen, in Richmond, das ist der Flughafen, und der ist unter Null. Also der ist niedriger.
Ah, okay.
Niedriger wie die Wasseroberfläche. So, und dieses Stadtviertel, da wohnen fast nur Chinesen, ist also unter Null. Und da gibt es überhaupt keine Chance mehr. dass dieses Stadtviertel nicht in 20 Jahren komplett weg ist. Aber auch der Flughafen. So, jetzt ist es aber so, wer Vancouver ein bisschen kennt, weiß, du hast die Vancouver-Seite, die quasi, wo auch Downtown, Downtown ist in der Mitte wie so eine Insel und dann geht es Richtung Flughafen und dann geht es auch Richtung Amerika. Also da kannst du da sozusagen nach Seattle fahren, allen möglichen Scheiß. Aber auf der anderen Seite hast du Nord-Vancouver, West-Vancouver und dann Whistler Mountain und so weiter. Da hast du quasi Niemandsland, weil danach bist du in der 2000 Kilometer, kommt dann nichts mehr. Ne, also nur noch Berge und Schnee. Und ich habe immer gesagt, wenn Richmond weg ist, wie willst du denn, dann stellt ihr euch vor, Richmond ist weg und ich bin immer noch happy in meiner Villa in Vancouver. Aber du kommst hier nicht mehr hin. Du kommst dann mit auf dem Landweg gar nicht mehr hier rein. Und was meinst du, wo das Essen, was in den Supermärkten verkauft wird, herkommt? So manche, wenn Richmond weg ist, ist auch Vancouver weg, weil dann alles weg ist und ihr habt es überhaupt nicht begriffen, genau wie du sagst. Du musst ja nur mal in Mainz 2 Wochen den Strom unter das Wasser abstellen, dann ist hier Mad. Ne, weil dann brennt dein Gasbrenner aus, wenn du noch einen hast überhaupt und du bist am Arsch, dann versiffst du, alles wird dreckig, du weißt nicht mehr, was du kochen kannst, du weißt gar nichts mehr. Und das ist so diese Idiotie, wenn ich dann Leute höre, ja, wenn in Mainz mal 10 Meter der Rhein hochsteigt, na und, dann ist die Rheinallee vielleicht überschwemmt. Ja gut, wenn die Rheinallee überschwemmt ist, dann wirst du mal sehen, was da passiert. Dann bricht nämlich unser Leben, wie wir es kennen, komplett auseinander. Da kann ich zum Beispiel hier nur noch zu Fuß weggehen, aber nicht mehr mit dem Auto. Ja, aber weißt du, die Leute sind einfach doof wie Schifferscheiße und davon lebt die Industrie. Die leben davon, dass sie seit 30 Jahren diese möglichen Klimaschäden kleinreden. Ne? Und das kommt dann wie ein Boomerang, wird es uns treffen. Und dann wieder die, weißt du, war ja nur der Ahrtal. Aber was ist, wenn denn überall das Ahrtal ist? Wenn du nicht mehr sagen kannst, scheiße, ist alles abgesoffen, jetzt fahre ich zu meiner Cousine und wohne erstmal da, sondern die Cousine ist auch weg. Wo ist denn dann der THW? Wo ist denn die Bundeswehr und so weiter? Die Leute ist halt nicht bewusst, dass so ein richtiges Environmental Disaster, alles ist weg. Alles wird, und auch wenn dein Haus noch steht, aber du kannst in einem Haus nicht lange leben ohne Wasser und Strom. Ne? Und wenn all diese Sachen, diese Infrastruktur wegfällt, werden wir genauso scheiße leben wie jetzt Leute, wie die in Aleppo alles zerbombt gekriegt haben oder in Afghanistan im Trümmerhaufen sitzen. So, und guck mal, wenn mir das einer sagen würde, das wird mit dir passieren, Uwe, hundertprozentig, dann würde ich ja sagen, was muss ich tun, damit genau das nicht passiert? Alles andere ist mir scheißegal, ich verkaufe ein Auto. Ne? So. Und ich glaube auch, das schreibe ich übrigens auch in meinem Buch, dass die Politiker, alle, auch die Grünen, haben vollkommen versagt, die Bevölkerung durch ganz konkrete Dinge zu sich zu ziehen. Die bleiben zu wischiwaschi. Du triffst dich in Glasgow und sagst, die internationalen Carbon-Tonnen müssen reduziert werden. Das interessiert die Bevölkerung nicht. Der Bevölkerung, zum Beispiel nach Corona, wo wir so viele lebenseinschränkende Maßnahmen schon hinter uns haben, hättest du doch sagen können, pass mal auf, Freunde, jeder dritte Sonntag kein Auto fährt. Jede Nacht ab 1 bis morgens 6 werden alle Lichter ausgeschaltet in Deutschland, überall. Also den Innenstädten, die Schaufensterbeleuchtung. Dieser ganze Quatsch braucht
keine. Diese Lichtverschmutzung ist sowieso schrecklich.
Genau, weg, abschalten. Aber so musst du die Bevölkerung abholen, weil die meisten der Bevölkerung, wenn du denen das so plausibel machst, werden die merken, das ist ja gar kein negatives. Weißt du, du kannst ja mal alle 3 Wochen sonntags kein Auto fahren, da musst du dich nur dran gewöhnen und dann ist das gar kein Problem. So, und genau das ist es doch. Und das ist der Punkt, wo wir nichts unternehmen, nichts, sondern wir bleiben rein auf die, da müssen wir den CO2-Preis steigen lassen und so weiter. Das ist aber ja für den normalen Menschen, Normalkonsumenten.
Ja, das ist so nicht greifbar, gebe ich dir vollkommen. Und selbst über so Sachen muss dann auch noch stundenlang diskutiert werden oder wochenlang, monatelang. Ja. Das ist richtig. Und das ist ja das, was ich meine. Dieses alles weichgespült am Ende müssen wir übrigens, weil du es gerade gesagt hast, der Rhein ist so ein gutes Beispiel. Da haben wir ja das Gegenteil vom Ahrtal. Ahrtal war ja sehr bergig und sehr bebaut, was uns dann zur Katastrophe wurde. Und beim Rhein haben wir ja genau das Umgekehrte. Der Rhein ist ja über die Jahre begradigt worden und hat völlig unnatürliche Fließgeschwindigkeit. Deswegen liest du auch immer wieder in der Zeitung, wie lebensgefährlich es ist, im Rhein zu schwimmen. Ja, weil der für die Schifffahrt optimiert wurde.
Und du hast so eingesaugt. Weißt du,
und Speed. Genau. Du wirst richtig eingesaugt. Und wenn du bei dir, ich will jetzt den Ort sagen, wenn du bei dir aus der Haustür fährst und fährst rechts die B9 in Richtung Oppenheim, ja, da siehst du ja rechts diese Überlaufbecken, die da in den letzten Jahren entstanden wurden. Ne? Die wurden deswegen gebaut, weil der Rhein zu schnell ist und wenn wir Hochwasser haben, zu schnell zu viele Wassermassen dieses Ding runterkommen und dann haben wir in Mainz das Problem des Rheinknies.
Ja, ja, klar.
Ne? Da ist ja dann kurz der Stau und deswegen sind jetzt diese Überlaufbecken gebaut worden, damit halt, ich weiß gar nicht, Pegelstand von 27 oder whatever, gibt es irgend so eine Norm, da werden die dann aufgemacht und da wird quasi der Rhein mit Wasser entlastet, dass der auf, ach, keine Ahnung wie viel Heck, das ist ja ein Riesengebiet, dann eben das Wasser abfließt und eben Mainz eben nicht absäuft. Das ist so Ursache-Wirkung, aber ich meine, es ist ja gut, dass das gemacht wurde, ja, aber weißt du, so Symptombehandlung, Ursache-Behandlung, Symptombehandlung, das ist so...
Ja, wir brauchen aber mittlerweile... brauchen wir natürlich beides.
Ja, das, natürlich,
der,
ja,
der
genau.
Der Zug ist abgefahren, die Klima, also die Pole schmelzen, Grönland schmilzt, dann werden wir nicht mehr aufhalten können. Das ist erledigt, das Thema. Also es wird Überschwemmungen geben und so weiter. Und deshalb ist es ja genau wichtig, dass dann auch, was weiß ich, Länder wie Holland sich dann darauf vorbereiten, dass sie im Prinzip wechseln. Ja, so, also, und dass man dann eben, damit sie nicht weg sind, die müssen, was weiß ich, höher bauen, Erdbeben, also überflutungssicher bauen, diese Abwasser, diese Umleitungsdinger machen. Das wäre übrigens jetzt auch interessant, mal, wenn man mal eine Reportage sehen würde über das Ahrtal, wo ja jetzt wieder alles aufgebaut wird. Wie wird das wieder aufgebaut, ist ja die Frage. Wenn die das wieder genauso aufbauen wie vorher, dann kannst du es quasi ja auch nur noch in die Psychiatrie. Weil es ist ja vollkommen hanebüchen zu glauben, dass das nicht mehr passiert. Das passiert ja nur nicht mehr, wenn solche Fluten schon weit im Voraus weggeleitet werden und anders geleitet werden und absaugen. Es gibt im Übrigen auch, gibt ja so eine Firma ÖVA, heißt die ÖVA.org, kannst du mal googeln. Und zwar, die machen zum Beispiel Bakterien, die glyphosatverseuchte Ackerböden besprühen. Ja, und dann also mit Bakterien und dann werden die quasi wieder, stellen sich langsam um auf Bio und die normalen Böden nehmen ja viel mehr Wasser auf. Ist ja auch einer der Gründe für viele Überschwemmungen, weil alles mit Glyphosat versäumt.
Alles versiegelt.
Genau. Ist, genau. Und es ist wie versiegelt und dann kommt da, was weiß ich, 10 Quadratmeter, 100 Liter auf 10 Quadratmeter runter und dann hast du den Bodensee, aber keinen Acker mehr. Und das sind auch Sachen, die müssen jetzt auch von Östemir brutalst durchgezogen werden. Ne? Wir zeigen doch mit Corona, dass du Sachen brutalst durchziehen kannst. Du kannst alle schließen, du kannst die Leute zum Impfen zwingen, du kannst jede Scheiße machen. Und es ist einfach brutal. Es ist einfach brutal, dass das nicht jetzt als Ding wirkt, was doch viel weniger Arbeit wäre für alle, dass du einfach sagst, guck mal, wir haben doch jetzt gesehen, was so eine Scheißpandemie schon ausrichten kann. Jetzt müssen wir uns mal wirklich mit diesem Thema Klimaveränderung so auseinandersetzen, als ob es um unser Leben geht. Ne? So, und das ist so die Sache, die mich vollkommen abtört.
Mir geht es genauso, also beim Thema Zoonosen halt.
Es ist wirklich so, das ist einfach auch so eine Sache, denn mein Kameramann war ja heute hier, der Matthias Neumann, bevor du immer mit dem Hund spazieren und so, weißt du, und du hast so den Eindruck jetzt, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Wir kommen sozusagen auch so, wo man sagt, wir können noch 10, 15 Jahre beruflich auch Gas geben oder so, aber dann ist auch wirklich Schluss. Aber meine wirkliche, und ich bin ja nun mal, dadurch, dass du auch Paul Blasberg hörst und so, ich bin ja kein depressiver Typ. So, aber trotzdem, man hat so eine schleichende Depression. Ne? Also wo du einfach sagst, es läuft einfach in die scheiß falsche Richtung und das macht mich fix und fertig. Also dass man sozusagen, weißt du, so du kannst dich über, ja, was haben wir uns über Corona in unserem Podcast aufgeregt, auch wo du mit uns geredet, also wo wir bei dir waren, Herr Blasmusik. Aber es geht jetzt auch nicht um Podcast, sondern es geht einfach wirklich um unser Leben. Und es ist wirklich so, dass man sich denkt, wir werden es nicht schaffen. Wir werden einfach von einem Fehler zum nächsten tapern. Dann werden die Fehler kaschiert, anstatt zu versuchen, sozusagen nicht nur die Fehler zu kaschieren, sondern auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so und so müssen wir es machen. Ich weiß noch, wie der Habeck in diesen Diskussionen vor der Wahl und auch die Baerbock stellenweise, wo die gesagt haben, natürlich müssen wir Sachen verbieten. Wie die da kritisiert worden sind, die sind alle auf die ausgeflippt worden. Dabei verbieten wir pausenlos alles. Ne? Du wirst pausenlos, kannst du nochmal nackt durch die Innenstadt, wirst du mal sehen, was verboten ist.
Genau. Das finde ich auch so geil bei dem Böllerverbot, ne? Das finde ich da auch so geil. Also, wenn du jetzt kein Feuerwerker bist, ich komme ja aus der Veranstaltungstechnik, in Deutschland ist es vom 1.1. bis 28.12., also sprich, das ganze Jahr verboten, Feuerwerk abzuzünden, privat und zu kaufen. So, jetzt wurde das halt einfach quasi diese 5 Tage oder 4 Tage halt eben auch gemacht. Ja, also wenn es nach mir ging, bräuchte man das eh
nicht. Der hat ja nichts, hat ja nicht viel geholfen. Ich meine, du hast es ja auch hier in Mainz erlebt. Also es hat schon.
Ja, wobei bei mir ging es dadurch, dass ich ja in der Altstadt in der Denkmalzone wohne, ist bei uns Böllern so oder so verboten. Also ich habe tatsächlich um 0:05 wunderbar das Geläut vom Dom gehört. Also ich bin sehr schön ins neue Jahr reingedingelt worden, aber ich habe es schon gesehen bei euch in die Richtung da hoch und Zitadelle und so.
Ja, was los?
Also dann haben sie noch einen Geldautomat in die Luft gesprengt, in Mombach, glaube ich, mal wieder.
Weißt du, es ist einfach so, dass man irgendwo sich sagt, also ich sag mal schon, es geht schon einem jetzt Lebensqualität verloren, allein aufgrund der Tatsache, dass man pausenlos darüber nachdenkt.
Und das ist aber das ist genau der Punkt. Also ich nenne das immer bei mir, ich habe so eine leicht latente, passiv-aggressive Haltung. Und ich bin eigentlich auch nicht so ein Typ. Und letztendlich ist es ja so, weißt du, wir haben ein Dach über dem Kopf, die Heizung ist an, das Licht brennt, wir haben zu essen und so weiter. Uns geht's ja gut, ja. Uns geht zu gut, muss man eigentlich sagen. Und durch diese Situation und dieses Rumgeeier werde ich in so eine latent passiv-aggressive Haltung, oder was du gesagt hast, gefällt mir jetzt eigentlich sogar noch ein Stück besser, hineingetrieben, die ich eigentlich gar nicht möchte, aber jetzt nach 2 Jahren wäre es halt irgendwann auch mal mürbe, ja. Also im Übrigen, ich meine, klar, meine Hörer kennen euch schon, wer jetzt neu ist, Boll Blasberg Podcast mal hören. Ich finde, das ist bei euch so schön, weil ihr in so einer Zeit angefangen habt, da kann man so geil Binge-Hearing machen bei euch. Also ich meine, ich kenne die Folgen jetzt ja eh, da kann man das auch so beobachten, wie das bei euch so. Ich meine, ihr habt ja den Podcast auch ein bisschen, um so den Druck abzubauen.
Genau.
Vermute ich mal
zumindest. Der hilft.
So geht's mir.
Das ist wie Selbsttherapie.
Ja, genau, genau.
Aber es ist eben auch so, dass wir unsere Meinungen anpassen an die Realität. Das machen die meisten Fernsehsender nicht. Hat ja jetzt im Übrigen auch der Heute-Journal, jetzt der Kleber, der abgetreten ist, gesagt, dass er der oft Sachen bereut, weil er einfach meint, es ist alles nur wachsweiches, also dass nichts konkret mal dann auch bis zum Ende durchdiskutiert wird und so. Und das denke ich schon, das versuchen wir in diesem Podcast zu machen. Und wenn du zum Beispiel, es ist ja so, guck dir die Impfnummer an. Du bist entweder für oder gegen Impfen in Deutschland. Wenn du dagegen bist, bist du ein Faschist. Ja, so. Und jetzt ist es so, dass wir ja alle geboostert sind, alle geimpft, also ich jedenfalls und der Blasberg auch. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber du kannst natürlich auch nicht darüber, und da sind wir dann anders als Markus Lanz, wo du sofort Verschwörungstheoretiker bist, wenn du irgendetwas Negatives zum Thema Corona sagst, also Negatives für die Regierung. Und es ist ja nun mal so, dass die Impfstoffe eigentlich, so sehr ich BioNTech-Fan bin, so nicht wirklich funktionieren. Wir haben alle gedacht, du wirst 2-mal geimpft und das Thema ist durch. Und so ist es nicht. Es ist sogar noch viel schlimmer, nämlich selbst diese Impfungen haben in Wirklichkeit nur 3 Monate gehalten. So, und wir stehen jetzt tatsächlich vor diesem Umbruch, wo du einfach sagen musst, wie sollen wir es denn schaffen, selbst bei einer Impfpflicht, jedes Land, jede Person im Endeffekt mindestens 3-mal im Jahr zu impfen, um einigermaßen Sicherheit herzustellen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Weg nicht mehr funktionieren wird. Also ich glaube schon, dass wir alle nochmal geboostert werden. Aber ich glaube, dann läuft sich das aus. Und dann musst du mit Corona so umgehen wie mit jeder anderen Krankheit, die du kriegst. Wenn du krank wirst, musst du dich drum kümmern. Wenn nicht, dann ist ja nichts. Es werden ja auch nicht jeden Tag 100.000 Leute eine Darmspiegelung verabreicht. Nach dem Motto, scheiße, heute wieder 6.000 Leute mit Darmpolypen an einem Tag. Sondern die werden eben über ein Jahr werden 100.000 Darmspiegelungen gemacht. Und es ist einfach so, dass diese Covid-Pille, die ja jetzt auch zum Glück der Lauterbach schon bestellt hat, von Pfizer anscheinend wirklich 90% wirkt. Also 90%, dass du eben noch nicht mal mehr ins Krankenhaus musst, wenn du die nimmst. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir einfach diese Nummer, das wird jetzt ein Mix aus Behandlung, aus Boostern plus Durchseuchung. Also du kannst ja nicht, wenn du bei Omikron anscheinend dich nach 1 Minute Gespräch mit einem im Auto schon anstecken kannst. Früher hat das 20 Minuten gedauert. Bist du einfach nicht mehr geschützt. Also da kannst du gar nicht mehr vor der Haustür gehen. Du kannst dich jetzt mittlerweile mit Omikron, kannst du dich innerhalb von wirklich 1 Minute oder 2 am Weihnachtsmarkt, ist scheißegal, anstecken. So, das heißt, was glauben wir denn, wie das jetzt weitergeht? Die Zahlen werden jetzt hier genau wie in Frankreich auf 100.000, 130.000 steigen in den nächsten 2-3 Wochen. Und ich bin der Meinung, zum Beispiel gerade bei Kindern, musst du jetzt einfach die Scheiße durchlaufen lassen. Wir werden die Kinder nicht mehr retten. Weißt du, dass wir jetzt, bis die geimpft sind, haben sie alle schon gehabt. Ne? Also das ist einfach so. Und da, ich bin da einfach Realist. Und das Gegenteil von einem Verschwörungstheoretiker. Sondern meines Erachtens gibt es mittlerweile auch Verschwörungstheoretiker, die alle als Faschisten und Reichsbürger bezeichnen, die, weil ich das sagen, was ich gerade gesagt habe. Das reicht schon, damit die sagen, du bist AfD-Wähler. Und das ist eben auch scheiße, dass die Leute sich mittlerweile so in diesen Wahn reingeschaufelt haben. Und glaubst du, wie viele Eltern denken, sie müssen jetzt ihre 5-, 6-, 7-jährigen Kinder impfen lassen, weil die sonst sterben, die dafür sind, dass Schulen wieder geschlossen werden, weil die Kinder noch nicht geimpft sind und so. Ja, dann muss ich mich da fragen, habt ihr mal die Statistiken gelesen? Weißt du, also ich meine, da sterben wirklich mehr Kinder durch Verkehrsunfälle, als wenn alle Kinder gleichzeitig Corona hätten, sterben weniger als durch Verkehrsunfälle. Du musst ja immer die Verhältnismäßigkeit sehen, dass von 1000 Kindern 990 diese Krankheit ohne Symptome überstehen werden.
Was halt jetzt auch mal wieder klar ist, wird immer dieses 0-1-Denken, ne? Also so nach dem Motto, du sagst einen Satz, dann bist du gleich ein Faschist oder wo hatten wir es ja eben auch schon von gehabt, ja, du machst eine Sache, keiner kennt irgendwas drüber und dann wird gleich irgendwie argumentiert. Und das Allerschlimmste ist, wenn du jetzt sagst, okay, die Impfung, die hat nicht so funktioniert, wie wir wollen, jetzt müssen wir die Strategie anpassen, dann kommen ja auch wieder die aus ihren Löchern gekrochen, die sagen, oh, die Regierung hat uns angelogen. Nein, die hat uns angelogen. Die hat es halt, ich meine, die hat mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht, ja. Aber wir haben es halt versucht, wir haben auf die Impfung gesetzt, die hat partiell funktioniert, aber halt nicht so, wie wir uns das alle gewünscht haben. Also müssen wir jetzt umdenken. Aber das ist ja ein normaler Prozess. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Unternehmen gründest und hast eine saugeile Idee und es läuft und auf einmal kommen 5 andere, die machen es auch, du musst deine Strategie permanent anpassen. Also, ich meine, auch im Leben, ja. Wenn meine Hütte abbrennt, muss ich mir eine neue Wohnung suchen oder hast einen Unfall, sitzt im Rollstuhl, dann musst du deine, also klar, dann kannst du dich umbringen, um Himmels Willen, was wir nicht wollen. Oder du musst eben deine Strategie anpassen. Das ist scheiße und das wünscht man auch niemand. Aber ich meine, so ist dann halt auch das Leben irgendwie.
Genau. Und das machen wir, ich meine, wir sind ja auch für heute, ich muss gleich aufhören, aber es ist einfach so, dass wir da tatsächlich in unserem Thema, wo wir mit gestartet haben, und dann, dass wir einfach Sachen verschlafen, dass wir einfach Dinge, die nicht nötig sind, quasi nicht behandeln. Ja, und es gibt ja, wenn es jetzt um Klimachange geht und so weiter, ist es ja so, es gibt ja so einen super Witz, wo dann einer sagt, einer springt vom Empire State Building und ist jetzt quasi auf dem 2. Stockwerk angekommen im Fluch. Ja, und sagt, bisher ist alles gut gegangen. Ja, weißt du, und dann finde ich, das passt ja wie Arsch auf einmal bei diesen Klimaveränderungen. Wir haben einfach zu lange immer nur aufs Beste gehofft. Und es bringt ja nichts. Weißt du, das ist so, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, du hast Krebs, du hast Lungenkrebs. Und der Arzt erzählt dir die ganze Zeit, ja, aber deine Niere ist noch gut. Und deine Leber ist auch noch gut. Und so, das sind so diese Positivmeldungen, die immer mal wieder kommen, ne? Dass gesagt wird, wir haben aber jetzt schon so und so viele Elektroautos. Wir haben schon so und so viele Elektroaufladestationen. Wir schalten die Atomkraftwerke ab. Wir schalten die Kohlekraftwerke ab in 10 Jahren und so weiter. Und das ist alles so ein Gelaber, wo man aber dann doch weiß, ja gut, aber ich habe ja nun mal Lungenkrebs und der wächst und dann bin ich tot, bevor ich mich an den anderen gesunden Organen noch erfreuen kann. Und da sind wir. Das ist in Wirklichkeit, das macht mich auch so depressiv, weil es einfach Fakten betrachten bedeutet eben, ganz brutal, ich meine, dein Thema, nehmen wir mal Fleischproduktion. Meines Erachtens muss die Fleischproduktion weltweit um die Hälfte reduziert werden.
Das wäre ein sehr guter Anfang. Ja, die Hälfte ist ein aber das ist auch realistisch. Jetzt sagen viele, oh, die Hälfte, aber das ist so ein realistisches Ziel, um mal einen guten Anfang zu haben, tatsächlich.
Ja. Und jetzt nicht nur, um die Tiere zu schonen, sondern eben auch wegen CO2 und wegen Abholzung und so weiter. Und weil uns eben keine andere Möglichkeit mehr bleibt. Und dann musst du eben mehr Marmelade aufs Butterbrot tun und nicht mehr so viel Fleischwurst und Leberwurst. Also ist das dann? Und das sind einfach so Sachen. Es wird keine andere Möglichkeit geben. Und umso früher und umso schneller man solche Dinge macht, dass du zum Beispiel Kreuzfahrtschiffgesellschaften sagst, Private Jet Gesellschaften sagst, hier gibt es 2 Varianten. In 3 Jahren fliegt ihr alle mit Wasserstoff oder ihr fliegt oder fahrt gar nicht mehr. Es ist vorbei. Ja, so, da gibst du denen eine gewisse Übergangsphase, ja, so, und wenn die dann nicht umrüsten und Hunderte von Millionen investieren, ist eben Schluss, dann fliegt auch Jeff Bezos nicht mehr mit dem privaten Jet. ne? Sondern dann ist einfach Feierabend. Ich meine, klar, der bucht dann einfach alle Tickets von einer Lufthansa-Maschine sitzt.
Oder der macht es wie der Dings von Virgin, der kauft sich ein für die eigene Fluggesellschaft.
Ja, genau, klar. Also bei den Leuten wird das natürlich trotzdem weiterlaufen. Aber jetzt ist Fliegen pro Tag, habe ich mal gelesen, 16.000 Privatjets durch die Gegend pro Tag.
Boah.
Ja, so. Und das ist ja auch so eine Sache, weil viele Unternehmen haben Privatjets und dann fliegt der da und da und dann muss er weltweit sein. Das ist alles scheiße.
Und, ja, und dann fliegen die halb ausgebuchten Dinger hinterher, ne?
Ja, diese 18.000 Leerflüge der Lufthansa, du musst dir das mal genau. Antun. 18.000 Leerflüge geflogen. Das aus Umweltgründen. Da hätte doch die Lufthansa, da muss man doch andere Lösungen finden. Du kannst doch nicht sagen, wir müssen leer fliegen, weil wir sonst diese Start- und Landelizenzen verlieren. Da muss es doch andere Möglichkeiten geben.
Ja, das ist ein krankes System. Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, warum fliegen die? Genau, wegen diesen, sonst verlieren die da ihre Lizenzen.
Ja, genau. Ja, gut, aber da muss man sagen, guck mal, bei Corona zum Beispiel musst du doch mal auf diese alten Dinger scheißen. Da musst du doch einfach sagen, warum sollt ihr eure Lizenzen verlieren? Wir sind doch auch pleite als Flughafen. Ja, wenn jetzt Lufthansa nicht nach Atlanta kommt, streichen wir euch in Atlanta diese Lizenzen. Da musst du als Lufthansa sagen, ja, dann fliegen wir auch nicht mehr nach Atlanta. Dann seid ihr sowieso auch schon kurz vor der Pleite wegen Corona.
Dann kann ich sagen, dann will ich das ganz schnell.
Genau. So, aber warum war da nicht ein Lufthansa-Manager, der das verhindert hat? Wenn ich Lufthansa-Geschäftsführer wäre und mir würde einer sagen, wir fliegen jetzt mit 18.000 Mal, fliegen wir leer durch die Gegend, das kostet ja zig Hunderte von, das kostet 100 Millionen. Ne? Da hätte ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Und die Konsequenzen können wir uns später ausrechnen. Wir sagen einfach denen, wir kommen jetzt nicht, wir streichen die Flüge. So, Ende. Und dann muss man das handeln, wenn es kommt. Nur, ich glaube wirklich, dass auch die Politiker haben, selbst so ein Habeck und so, die haben am Schluss, sind die alle froh, dass sie jetzt an der Regierung sind und lassen dann doch wieder 5 Grad sein. Und sie.
Die haben jetzt so lange darauf hingearbeitet oder vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass sie es überhaupt schaffen, so weit. Also, das ist leider, leider, leider.
So ist es. Gut, ja, dann würde ich sagen, über Hunde reden wir ein andermal, aber.
Ich würde gerade sagen, noch zur Erklärung. Ich meine, im Hintergrund, wer sich gewundert hat, im Hintergrund hat es mal so kurz geschlappert und so. Muss man sagen, das war nicht der Uwe, sondern das war die Bessie.
Ja, ja, die sieht hier.
Dein lieber Wuffi, der ist ja immer dabei. Ja.
Weißt du was? Ich will am Schluss noch mal ganz kurz über Hundesachen reden, weil ich da bin mit Hunden immer aufgewachsen und so weiter. Und ich muss sagen, viele Hundebesitzer sollten wahrscheinlich doch keine Hunde haben. Weil du hast die Leute, die ihre Hunde hochziehen, erhängen, wegzerren, die Hunde niemals mit anderen Hunden überhaupt in Kontakt bringen wollen, die ihre Hunde einfach nur beherrschen wollen. Das ist also über all die Jahre, wo ich spazieren gehe und du siehst diese Leute und du denkst irgendwie, Angst, die auf ihre Hunde übertragen. Also das ist so bitter, also sie könnten dich wahrscheinlich gebrauchen dringendst. Ich würde mal machen, nur Podcast für Hundebesitzer, bei dir, da müssten sich Millionen Leute, weil es ist, und ich glaube, es ist auch schlimmer geworden über die Jahre, weil es ist sowas von mir, sowas von erschütternd, mir anzugucken. Weißt du, mein Hund, die ist so lieb, ne, und die gehorcht auch, also die rennt nicht zu anderen Hunden, die, also so. Und dann kommen Hundebesitzer, und ich bin, die rennen, wollen schon wegrennen von 100 Metern, merkst du schon, die ziehen ihren Hund auf den Acker, nur damit, so, und haben die totale Panik, dass mein Hund einfach da freiläuft über die Wiese. So, jetzt rufst du schon, keine Angst, ne? Haken sie ab, und du siehst doch, wenn du ein bisschen Hunderfahrung hast, und du siehst einen Hund mit Schwänzchen wedelnd.
Tut mir leid, jetzt müssen wir, nur dass das jetzt ganz falsch wird. Also A, du spielst gerade drauf an, auf meine Ausbildung als Diplom-Hundepsychologin für die 3, 4, die sich gerade wundern. B, ich gebe dir voll recht, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich bin ein großer Verfechter und bin auch in der Organisation, also habe diese Petition mit unterschrieben, die diesen Hundeführerschein eben einfordert, bin ich auch bei dir. Und B, Thema freilaufende Hunde, aber da machen wir vielleicht wirklich eine eigene Sendung drüber. Das ist der Punkt. Also es ist jetzt nicht per se richtig und auch nicht per se falsch, wenn dein Hund ohne Leine rumläuft. Das kommt nämlich auf den Hund an. Das ist ja wie, sind ja soziale Wesen wie alles andere. Aber, und da gebe ich dir recht, mit zum Beispiel einem Hundeführerschein, wie auch immer man das da nennt, hast du ein Auge dafür, jetzt, also ich kenne ja deinen Hund und der ist gecheckt, sage ich mal, dann hast du ein Auge dafür, wie ist der drauf? Kommt der überhaupt, will der böse oder nicht? So, jetzt weißt du, okay, mein eigener Hund mag vielleicht nicht andere Hunde, aber auch dann ist der Panikmodus der falsche, sondern muss ich rufen, hallo, seien Sie so gut, rufen Sie den Hund zurück. Meiner ist nicht so geil drauf, was Hunde angeht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, diese Erfahrung habe ich auch in 15 Jahren Hund immer wieder gemacht. Das ist dann so dieser Panikmodus und bei einer Sache hast du auch vollkommen recht. Hunde sind ja Meister darin, Mimik und so zu lesen, ne? Weil die sich ja nicht mit verbal, also wenn ein Hund bellt, dann, und das ist tatsächlich so, also die spüren das. Also ich mache das gerne so, ich lebe ja nicht vom Hundetraining, ich mache das, weil ich in Tierschutzvereinen helfe. Also ich habe das gemacht, um ehrenamtlich tätig zu werden, aber ab und zu bei Bekannten und so weiter, denen helfe ich dann immer wieder. Und das Erste, was ich mache, ich nehme die Hundeleine, mach die bei dem Hundehalter dran und lass ihn mal den Hund sein. Nur um zu spüren. Und dann ziehst du so. Das muss man machen. Das ist richtig gut. Und dann merkst du erstmal, dass so ganz feine Bewegungen, dass man die eben schon spürt. Und der Hund spürt das. Wenn du Angst hast, wenn du dich verkrampft, der spürt das über die Leine. Also, ja.
Da meine ich eben auch, du musst natürlich, ich hatte ja vorher zwei andere Hunde, einen schwarzen Schäferhund vom Tierheim Mainz und die Daisy aus Rumänien. Und die Daisy aus Rumänien, die war zwar nicht wirklich aggressiv gegen anderen Hunde, aber wenn so Essen ging, wurde die aggressiv. Und meines Erachtens ist man genau, wie du sagst, wenn du weißt, du hast einen problematischen Hund, der auch vielleicht andere Hunde angeht, zum Beispiel Rüden, dann ist aber trotzdem wichtig, dass du, dein Hund braucht auch Eigenerfahrungen. So, das ist natürlich klar, wenn du jetzt, was weiß ich, so wie bei dir im Hintergrund, so halbe, also ein Wolf hast oder ein Kangal oder ein Rottweiler, wo du weißt, der geht auf andere Hunde drauf, also sobald ein Rüde kommt, geht der drauf und nimmt den auseinander, dann kannst du natürlich das Risiko nicht eingehen. Das ist vollkommen
klar. Genau, das ist für mich
auch vollkommen klar. Aber es ist eben oft so, dass zum Beispiel merke ich das, wenn ich mal Leuten begegne und dann kommst du ein bisschen ins Gespräch und sagst dann, lass es doch einfach mal laufen. Sie haben Rüden, ich habe ein Mädchen, gucken Sie mal, sie zerren ihn zurück, weil ich lasse es mal schnüffeln, ne? Weil die viele, die das ja machen, die haben überhaupt keine aggressiven Hunde. Die sind diejenigen, die Angst haben.
Genau. Und übertragen die Aggressivität entsteht nicht selten aus dieser Situation. Also genau, nicht immer, aber auch.
Richtig, ja. Und das meine ich, und das ist eben, was die dann auch in dem Training mal lernen können, dass sie mal so eine gewisse Eigenvertrauen auch dem Hund gegenüber entwickeln und dadurch eben auch eine Möglichkeit machen, dass der Hund mal mit anderen Hunden spielt oder mal von der Leine weggeht und läuft. Ja? Wenn die Leute denken, sie können ihr Leben lang joggen und haben den Hund dabei. Ja? Das ist so ein Hundwitz. Das ist ein Hund läuft.
Das ist ein Triggerthema bei mir. Vor allem, wenn es 30 Grad ist, du siehst den Hund eben vorne schon die Zunge blau und dick. Oh, da bin ich.
Ja, und dann, ja, aber was der Hund mal bräuchte, wäre, du gehst zum Oppenheimer Hundestrand und kann da ins Wasser gehen und hat gleichzeitig Kontakt mit.
Mit anderen Hunden. Dann noch ein bisschen Suchspiele, was für einen Kopf. Und
genau, ne, denn du musst den Hund auch irgendwo beschäftigen und viele werden dann nie ausgelastet. Die sind nicht so. Und zum Beispiel bei der Daisy habe ich dann immer einfach darauf geachtet, dass sie natürlich nie frisst, wo die Laura auch frisst, dass man einfach zwei verschiedene Dinge hat und dass du eben auch Menschen sagst, versuch nicht, dir den Knochen abzunehmen oder irgendwas, ja, dann vergiss es einfach, da beißt die dich, weil die von der Straße kommt und die verteidigt ihr Essen. So, aber gleichzeitig konntest du mit der auch ohne Leine spazieren gehen, die war nicht aggressiv anderen Hunden gegenüber, aber wenn mal ein aggressiver Hund kam, die hat sich sofort gewehrt. Also die war jetzt kein Hund, der einfach sich auf den Rücken legt oder irgendwie so und so aufgibt, sondern wenn da einer angefangen hat, ist sie draufgegangen. Ne? So. Und sonst waren der meistens die anderen Hunde scheißegal. Aber da hatte ich eben auch mal ein paar Situationen, wo dann ein anderer Hund wollte die besteigen oder so. Und da war dann Feierabend. Während meine Bessie hier, die würde dann einfach nur da sitzen und weggehen und die macht nichts. Also auch wenn die angegriffen wird, bleibt der einfach starr stehen und weiß, der andere Hund hört auf. Ist im Übrigen auch so, da habe ich Glück jetzt mit der Bessie, weil die Erfahrung habe ich wirklich gemacht, wenn andere Hunde angaloppiert kommen und wollen die dominieren und der Hund von dir selber bleibt vollkommen erstarrt quasi, ne? Dann macht kein Hund was. Die halten alle an und denken mir so, natürlich, die macht nichts. Ne? So, da merkst du auch, dass viele Hunde wollen, sind keine bissigen Hunde. Das ist vielleicht einer von 100, der wirklich beißt.
Gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Also ich lebe ja, also jetzt vor Corona, einmal im Jahr lebe ich ja bei Istanbul in einem Gebiet, da leben so um die 5000 wilde Hunde. Also ich mach den Zecken raus, die kriegen Futter und so weiter. Das ist relativ einfach. In einem großen Rudel von zusammen, also wir reden jetzt von einem Wolfsrudel, es gibt drei einfache Zonen. Es gibt die Neugierigen, die sind ganz außen, wie gesagt, ich schicke dir nachher das Video, da kannst du es tatsächlich auch sehen, das sind die, so wie deine Bessie. Dann gibt es die in der Mitte, das sind so die etwas Skeptischen, die sagen, ja, mal gucken, und in der Mitte sind so die Aggressiven. Und die werden aber von dem zweiten und dritten Ring weggehalten, weil die ja wissen, jetzt kommt da dieser Dicke aus Mainz, also ich, gibt uns Futter, macht uns die Zecken raus und der will uns nichts Böses. Und wenn dann aber die Hunde kommen zum Kastrieren, die erkennen schon den Klang vom Auto. Also auf einmal wird das völlig umverteilt. Die Äußeren gehen nach innen, die Inneren gehen nach außen und denkst, was ist denn jetzt los? Und nach einer Minute kommt dann dieses Hundefängerauto gefahren. So funktioniert das eben. Und so musst du wissen, habe ich einen Hund aus dem Inneren, Mittleren oder Äußeren Kreis? Nur mal so als Basic-Tipp, ja? Und das ist dann zum Beispiel eine wie deine Bessie, die eben genau das macht. Wenn so ein Flitzer kommt, dann sagt die, oh, bleib mal ganz locker. Und das, also, das funktioniert in 9 von 10 Fällen auch. Ja.
Genau. Ja, das finde ich auch. Also das, wie gesagt, das ist so ein Thema als Hundebesitzer, das sieht man über die Jahre. Und ich bin ja mal aus dem Tierheim Mainz rausgeflogen früher, weil ich als Hunde, also vor 25 Jahren war das schon, oder 30 Jahren, wo ich hier hingezogen bin und habe dann Hunde ausgeführt. Und habe dann eben auch, wo ich die Laura schon hatte aus dem Tierheim, auch Hunde öfter nur abgeholt und bin mit denen spazieren gegangen und habe die von alleine gelassen. Ich bin meistens eben Mainzer Sand gegangen. Das siehst du ja auch weit entfernt schon. Und natürlich habe ich jetzt auch keine Hunde losgelassen, die problematisch waren. Ja, also die hatten keinen Maulkorb, also wurde sozusagen, du konntest ja auch Kampfhunde ausführen, wenn du wolltest, also oder sogenannte Kampfhunde mit Maulkorb, also hatte ich aber nicht. Ich hatte meistens Schäferhunde, auch größere Hunde oder so, und da habe ich mal einen so einen Ausführer gesehen, unverpetzt, und zack, haben sie mich gesperrt als Ausführer, und da habe ich auch gesagt, Freunde, ich bin zuverlässiger Ausführer, es ist nichts passiert. Manch aber Hunde, die immer da im Käfig sitzen, die müssen auch mal laufen. Wenn ich den nur an der Leine halte, das sind, die haben Energie. Und die Laura lief rum. Ja, da habe ich auch gesagt, ich so, guck mal, es ist ja nicht so, dass ich durch die Innenstadt mit denen gehe oder so. Meine ich, die rennen, dass die sich jetzt hier umdrehen und einfach wegrennen. Meine ich, wie groß ist denn die Chance? Außerdem habe ich die natürlich auch nicht direkt beim ersten Mal laufen lassen, sondern auch gesehen, Leckerchen in der Tasche, wenn ich rufe, kamen die, dann haben auf die Leckerchen reagiert. So. Aber dann bin ich immer noch sauer aufs Tierheim Mainz, weil ich das einfach idiotisch fand. Deswegen zu sagen, da dürfen sie nie wieder mit den Hunden spazieren gehen. Klar, die haben gesagt, aus haftungstechnischen Gründen. Nur, weißt du, wenn du nur haftungstechnisch denkst, dann darfst du gar keinen Hund haben. Weil kann immer,
also abgesehen davon, es gibt Ausführer, also bei mir ist es so, ich habe in meiner Hundehaftpflicht immer, also bei mir ist eine Hundehaftpflicht für 20 Euro Aufpreis, ist explizit das Führen von fremden Hunden mit drin. Das heißt, also es gibt tatsächlich auch für ganz wenig Geld gibt es eine Hundehaftpflicht, wo exakt diese Fälle abgesehen davon mit drin sind. Aber ich versuche gerade diplomatisch zu sein beim Tierheim Mainz, also ich sag's mal so, gehst mal zum Tierheim Mainz, gut, jetzt heute nicht mehr, aber so vor 5 Jahren, und machst den Vorschlag, dass beim Tag der offenen Tür im Tierheim Mainz, wo für Tiere gespendet wird, vielleicht nicht nur Tier- und Schweinbratwürste auf dem Grill liegen müssen.
Ja, ja, klar.
So, den Rest denkst du dir jetzt. Und ihr, die, wir sind ja ganz privat, mir hört ja eh keiner zu. Im Vergleich zu euch mit eurem Podcast, Millionen von Menschen, die euch zuhören.
Ich weiß gar nicht, wie viele uns hören, ganz ehrlich. Keine Ahnung.
Du, ist auch egal. Also bei mir ist das im Übrigen wie bei dir, bei mir ist das mehr oder minder Eigentherapie. Vor allem bei mir muss man Acht geben, es rattert schon wieder im Kopf. Ich bin, aber jetzt ist natürlich, müsste ich den Kai fragen. Aber wenn wir irgendwann in 10 Jahren mal beide Rentner sind, machen wir einen Hunde-Podcast vielleicht. Also ich wusste ja, dass du sehr hundeverrückt bist, aber ich wusste jetzt gar nicht, dass du so hundeverrückt bist. Und in dieser Art und Weise, wie ich mir das immer wünsche. Also von mir wärst du jetzt schon eigentlich gecheckt. Das ist nämlich die große Kunst. Die Leute wundern sich immer, dass ich 95% mit den Leuten was mache und 5% mit dem Hund. Das ist nämlich eigentlich die ganze Kunst, dass du den Hund verstehen musst.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn Leute, meine Eltern haben auch schon immer Hunde, so, wenn du da jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt 40, bist in der Midlife-Crisis und sagst, jetzt hole ich mir einen Hund aus dem Tierheim. Ne, solche Leute kenne ich genug. Ne? So, also, und die sind dann.
Im Übrigen auch ein Riesenproblem während Corona. Ne?
Ja, aber die lesen dann ein Buch, ja, und machen alles nach Faktor X. Ja, so. Und du denkst dann irgendwie, versuchen gar nicht, genau wie du, glaube ich, auch instinktiv richtig gesagt hast, die wollen ihre Theorie jetzt auf diesen Hund anwenden. Anstatt mal zu gucken, was haben sie denn da für einen Hund? Weil Hunde haben so verschiedene Charaktere. Die sind so verschieden, auch emotional. Ne? Und da musst du hingucken. Du musst versuchen zu erfassen, was hast du da für einen Hund?
Aber der Fehler, das kann ich dir aus der Erfahrung sagen, weißt du, der Fehler passiert leider schon einen Schritt vorher. Und zwar, also ich bin ja Riesenfreund von Hunden aus dem Tierheim, Hunden aus dem Ausland und so weiter. Und der Schritt passiert aber schon davor. Die sehen, weißt du, da gibt's, die sind bei irgendeiner rumänischen, türkischen, whatever, Hundenothilfe, was auch ganz super ist. Wie gesagt, 2 unterstütze ich auch, eine in der Türkei, eine in Rumänien. Und sehen hunderte Bilder von einem Hund. Dann sehen die einen Hund, wo die sagen, oh, der ist es. Und da passiert schon der Fehler, dass die dann diesen, also nicht Fehler, sondern dann ist exakt, was du gesagt hast, dann interpretieren die in dieses Bild ihre Wünsche von dem perfekten Hund und versuchen dann im schlimmsten Fall, das völlig ungeachtet der Tatsache, weißt du, da steht dann drin, der Hund kann nicht mit Kindern, haben 5 Kinder, sagen, oh, kriegen wir schon hin. Ich meine, ein seriöser Verein vermittelt so einen Hund dann natürlich nicht, ja. Aber das sind so Geschichten, also glaubst gar nicht, welche bizarren Dinge man da, ja, also der Hund hat jetzt mein Kind gebissen, warum macht er das? Und dann sagst du, ja, wo haben sie denn her? Ja, von dem Verein. Und dann liest du so, weißt du, zweite Zeile, also mit Kindern wissen wir nicht, ob er kann, aber wahrscheinlich nicht. Und dann denkst du dir so, okay, also weißt du, es gibt so viele Hunde, warum jetzt der? Ja, der sah so süß aus auf dem Foto.
Ja, das weiß ich auch, das hatten wir auch mit einer Familie und so, wo man dann immer mal geguckt hat, wir hatten überlegt.
Also ich finde es toll, wenn das Leute machen. Ich kenne auch Leute, die hatten einen Hund, der ist aus dem Haus gerannt, ist ins Nachbarhaus, hat ein Kind gebildet. Also es war wirklich dramatisch, ja, wo ich gesagt habe, Leute, bei aller Liebe, aber wir müssen für den Hund einen anderen Platz suchen. Und die gesagt haben, nein, wir wollen es probieren und ich finde das ja toll, aber er hat gesagt, lieber suchen wir jetzt für den Hund einen Platz, wo er viel besser aufgehoben ist und geben eure Liebe und eure Energie einem neuen Hund. Ja, also,
ja, aber du musst auch gucken, also vollkommen klar, du kannst nicht, wenn da steht, Kind.
Also das war jetzt ein sehr extremes Beispiel. Also
zum Beispiel Tier in Mainz, da achten die schon drauf.
Nein, absolut, absolut. Ganz, also die meisten achten
genau darauf. Genau, aber es ist auch so, und dann, wenn du sagst zum Beispiel, du hast jetzt einen Hund, egal welchen, ob vom Tierheim oder so, du musst natürlich deinen Kindern auch Regeln erklären. Ja? Zum Beispiel, wenn der Hund frisst, setz dich nicht daneben und setz das Baby dahin und es krabbelt zum Napf und fängt an, die Hundezeug durchzuwalken mit der Hand. Also kommt ja dran, wie groß sind deine Kinder? Und dann die Kinder müssen einfach glasklare Regeln kriegen, weil du willst ja auch nicht darauf beschwören. Du willst ja auch keinen Hund dazu bringen, dass er auf einmal aggressiv wird, nur weil er sein Territorium.
Ja, es kann ja auch, weißt du, es kann ja sein, dass er auf einmal eine Arthrose kriegt und das Kind kommt an die Arthrose.
Und also, dass der Hund voll auf den Hund drauf, ne? Schmeißt, ja. Hatten wir auch hier früher.
Also, dass der Schmerz einfach.
Genau, reagieren auf den Schmerz. Deswegen würde ich jetzt den Hund nicht wieder abgeben. Aber man muss eben auch, das ist genau wie du sagst, es gibt eben Hunde, die ertragen alles und es gibt Hunde, die haben ihre Grenzen. Ja, so. Und deswegen kann man trotzdem so einen Hund haben, der seine Grenzen hat, aber müssen eben auch die Besitzer wissen, wenn Besucher kommen, zum Beispiel, ne, füttert den nicht vom Tisch. So, und vor allen Dingen füttert den auf keinen Fall. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Babysitterin, die ab und zu kommt zum Walter, die bringt ihren Hund mit. Das ist ein Pfundhund, ne? Und die Bessie ist eben, die akzeptiert den volle Pulle, ne? Die ist total lieb zu dem Hund. Der wächst aber jetzt. Der wird immer größer. Der ist schon fast so groß wie die Bessie und wird jetzt erwachsen und er ist nicht kastriert. Das ist ein Rüde. Der wird jetzt aufdringlicher zur Bessie. Ne? Da habe ich ja auch gesagt, also A, musst du ihn langsam mal kastrieren lassen, aber da habe ich auch gesagt, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Weil es ist
die Sozialisation, ja, natürlich. Ne?
So, und irgendwann wird die Bessie sagen, jetzt ist Feierabend. So, und das sind eben so Sachen, wo man dann einfach vorauseilen, dann muss man dann eben sehen, so geht es. Zum Beispiel unsere Nachbarin, die hat so eine englische Bulldogge, da versteht die Bessie sich jetzt seit ungefähr einem Jahr nicht mehr mit, weil die immer hier hinkommt und ich gebe ihr Leckerchen. Und dann ist die Bessie total aggressiv, weißt du, weil die denkt, irgendwie jetzt kommt der Scheißhund schon wieder, ich habe von denen noch nie was gekriegt und die kommt dann übrigens der Kantor und die drängt die ab. Also wenn die versucht, in die Küche reinzumarschieren, kommt die Bessie schon und drängt die ab. Und wird eben, weil die ist jetzt auch alter, die Bessie ist deutlich stärker, so, und die wird dann, du merkst richtig, wie sie jetzt so nach dem Motto, jetzt ist Schluss, die kriegt hier nichts mehr, kein Fresschen.
Ja, aber spricht dafür, dass dein Hund extrem gut sozialisiert ist.
Genau, dass sie jetzt nicht vollkommen im Wagen voll drauf geht oder so, sondern einfach so mit dem Körper sich da so rein.
Diese Schranke.
Ne, genau. So, und dann so grummeln. So, jetzt haben wir aber noch gesprochen. Also, hau rein.
Ich vermelde jetzt also mit einem gewissen Stolz, dass ich dir ein Thema entlocken konnte mit den Hunden, das ihr meines Wissens bei euch im Podcast noch nicht besprochen
habt. Nur ist es richtig.
Exklusiv kann ich jetzt sagen, nur hier. Dann, also vielen, vielen Dank. Das war wie immer gerne auch nicht das letzte Mal. Feedback auf unsere Crossover-Folge war bei mir auf jeden Fall sehr gut. Was mich etwas gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den offenen Dialog sucht, eben auch mit jemand, der Rinder züchtet. Ich vereinfache es jetzt mal. Sag ganz lieben Dank dir, wünsche dir alles Gute. Und als Fan von eurem Podcast hast du die große Ehre auch wieder heute und darfst hier die Verabschiedung machen.
Also, tschö.
Der Lust auf Vegan Podcast. von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier.